Herzlich willkommen bei Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mit mir im Studio Kilian Karger.
Schönen guten Tag.
Und auch Manu Schäfler.
Schönen guten Tag.
Wie ihr hört, haben wir es alle zu dritt geschafft, uns mal hinter die Mikrofone zu klemmen. Niemand ist krank, alle sind gut, wie hoffentlich auch ihr ins neue Jahr gestartet. In der Januar-Auftaktfolge sozusagen beschäftigen wir uns mit einem Text von Nicolas Langlitz. Is there a place for psychedelics in philosophy? Also er stellt sich die Frage, Psychedelika, also Substanzen wie LSD, wie Pilze, die uns in bestimmte Formen von Zuständen befördern, die mit Halluzinationen etc. assoziiert sind und eine bestimmte Form von Erfahrung ja somit auch darstellen, die dann auch sicherlich neurologisch interessant sind, die auch sich schon ewig durch die Menschheitsgeschichte irgendwie ziehen, wenn wir uns so Sachen wie schamanistische Praxen auch ja anschauen. Ich glaube, auch ein schöner Begriff, der dazu noch passt, wäre zum Beispiel das Ayahuasca, das ja auch eigentlich aus einer schamanistischen Praxis kommt, ist ja auch eine psychotrope Droge irgendwie ist oder eine psychotrope Substanz. Genau, und er fragt sich jetzt, ja, was machen wir damit und hat das in Philosophie irgendwie einen Platz? Und wir nutzen das so ein bisschen auch, um darüber basierend auf diesen Text zu diskutieren, was umfasst jetzt eigentlich Philosophie, was umfasst sie vielleicht nicht? Also ist Philosophie mehr eine Form von allgemeiner Lebenspraxis? Oder müssen wir da auch eigentlich sagen, nein, eigentlich das, was wir heute als Philosophie bezeichnen, sind nur irgendwie streng akademische Texte. Das sind dann Fragen wie, was ist Sprache und sozialpolitische Themen vielleicht noch? Oder haben eben auch alle Erfahrungen des Menschen einen Platz in Philosophie? Er steigt ja da in den Text ein. Wie macht er das denn?
Also, du hast ja schon mal zwei große Fragestellungen aufgeworfen. Nämlich, wie ordnen wir Erfahrungen, die wir unter dem Einfluss psychedelischer Substanzen machen, philosophisch ein? Das ist eine Möglichkeit, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und die andere Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist grundsätzlich erstmal zu diskutieren, wo das Nachdenken über psychedelische Substanzen einen Platz in der Philosophie hat und warum es einen Platz in der Philosophie haben sollte oder vielleicht auch nicht haben sollte.
Ja, und unser Autor geht ja davon aus, dass es einen Platz in der Philosophie hat, das Nachdenken über solche Erfahrungen, und ist ja da motiviert, sagt er selber, von der Frage, die er als Life Question bezeichnet, wo er sich ein bisschen an William James anlehnt, mit dem wir uns ja auch schon mal beschäftigt haben, der halt eben sagt, es gibt eben Erfahrungen, die ich als Mensch mache, und dann brennt mir quasi so eine Frage irgendwie auf den Nägeln und dann will ich mich damit beschäftigen und das zum Beispiel philosophisch tun. Und da hat eben Langlitz festgestellt, da gibt's eigentlich noch gar nicht so viel in der Philosophie, vor allem in der klassischen Philosophie, wo solche Fragen aufgegriffen werden. Und dann hat er sich zum Ziel gesetzt, wie er selber sagt, eben Fieldwork zu betreiben und sich mal auf die Suche zu machen, wo findet er Spuren von so einem Diskurs in der Philosophiegeschichte und welche anderen Disziplinen könnte man vielleicht heranziehen, die man vielleicht mit Philosophie kombinieren müsste.
Genau, und dann kommt er ja zu dem Punkt, dass er sagt, naja, er hat halt einen Neuropsychopharmakologen in der Schweiz gefunden und hat den besucht und hat in dessen Labor mit ihm geforscht. Und da hat dieser Franz Vollenweider auch einen deutschen Philosophen auf einem Symposium kennengelernt, Thomas Metzinger, und der beschäftigt sich ja mit Neurowissenschaften und Philosophie, und Vollenweider beschäftigt sich eben auch mit Neurowissenschaften, und scheinbar ist das die Schnittmenge, wo psychedelische Substanzen in der Philosophie einen Platz finden könnten, nämlich an der Schnittstelle zwischen Neurowissenschaften und Philosophie.
Ja, und Metzinger würde sich ja selber als Neurophilosoph bezeichnen. Und das kann man jetzt auch wieder auf verschiedene Art und Weisen lesen. Also es kann einerseits heißen, er ist eben ein Philosoph, der sich mit empirischen Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften, also der Erforschung des menschlichen Gehirns, beschäftigt und versucht, die philosophisch einzuordnen. Wobei Metzinger sich selber eher als jemand sieht, der tatsächlich eine genuin neue Theorie entwickelt, die einerseits basiert auf empirischen Erkenntnissen aus der Wissenschaft, die aber eben auch versucht, andere Dinge aus der menschlichen Erfahrung mit einzubeziehen. Und deswegen ist er auch für den Autor unseres heutigen Textes interessant, weil Metzinger eben sich auch mit psychoaktiven Substanzen beschäftigt, aber auch mit Praktiken wie Meditation oder autogenem Training, also anderen menschlichen Erfahrungsweisen, die jetzt über das Denken hinausgehen, das wir so im klassischen Sinne als unsere menschliche Existenzform irgendwie ansehen. Und deswegen bietet es sich natürlich an, so eine Forschungsrichtung zu nehmen, so eine relativ neue wie die Neurophilosophie, um sich so einem Randphänomen zu nähern.
psychedelische Substanzen oder Drogen haben ja nun mal eine Wirkung auf uns, die uns Dinge sehen lässt, die nicht real sind oder Farben intensiver wahrnehmen lässt, als sie sind. Und zusammenfassend könnte man vielleicht sagen, dass der Geist durch psychedelische Substanzen neue Inhalte in der Welt produziert, die so nicht Teil der Welt sind. Und das ist ja ein empirisches Phänomen, dass ich, wenn ich Dinge sehe, die nicht da sind, dass vielleicht der phänomenale Gehalt der Welt und der intentionale Gehalt über die Welt in meinem Kopf unterschiedlicher Art sind.
Also, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Dingen, die da draußen sind und die mir irgendwie erscheinen oder begegnen, und der Art und Weise, wie ich auf die Welt bezogen bin. Dass ich irgendwie sage, diese Dinge haben für mich eine gewisse Bedeutung oder die haben einen gewissen Zweck für mich. Diese Dinge verändern sich eben sehr, sehr stark unter dem Einfluss von psychoaktiven Substanzen.
Also, okay, also phänomenal heißt, es ist nichts Neues in die Welt gekommen? Oder es gibt halt das, was außerhalb von Welt ist, also Welt außerhalb von mir? Ist das die Idee, was phänomenal in dem Zusammenhang heißt? Oder?
Ja, genau. Also sowas wie alles, was ich anfassen kann oder so. Oder Dinge, die ich riechen kann oder Sachen, die ich hören kann.
Okay.
Alles, was ich eben mit meinen Sinnen erleben kann.
Ja, und da würden ja viele erstmal annehmen, alles, was ich sehe, ist irgendwie wirklich da. So im Alltag erleben wir das ja auch so. Oder alles, was ich höre, hat tatsächlich irgendeine Quelle, die diese Geräusche macht. Und unter dem Einfluss von gewissen Substanzen mag sich das ändern. Da mögen Dinge nicht da sein, die ich aber zu sehen glaube oder zu hören glaube.
Genau. Und also es geht ja teilweise sogar noch weiter, nämlich bis hin zu den Erlebnissen eines komplett aufgelösten oder dissoziierten Selbst. Dass man sich selbst dabei beobachten kann, wie man Dinge tut oder sowas.
So eine außerkörperliche Erfahrung oder sowas.
Ja, und das sind eben zwei Punkte, die für Metzingers Philosophie sehr relevant sind und die er auch in seinem Werk Der Ego-Tunnel oder auf zu Englisch Being No One niedergeschrieben hat. Und zwar interessiert Metzinger dann von diesem, ich würde es Ausnahmefall nennen, nämlich wenn wir eine gewisse durch Substanzen induzierte Erfahrung haben. Aus diesen Fällen versucht Metzinger dann eben herauszukonstruieren, inwieweit ist denn überhaupt unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit eine Wahrnehmung der tatsächlichen Wirklichkeit, oder ist das nicht alles irgendwie eine Konstruktion oder eine Simulation?
Also der Schnittpunkt zu den Neurowissenschaften ist, dass Philosophen wie Metzinger versuchen, immer ein neurowissenschaftliches Korrelat, also zum Beispiel einen bestimmten Gehirnzustand zu finden, der ein bestimmtes phänomenales Erleben erklärt. Oder sie versuchen, bestimmte Ausdrücke des Erlebens auf neurowissenschaftliche Zustände des Gehirns zu reduzieren.
Ja, und da ist natürlich die Drogenerfahrung wieder eine interessante Erfahrung, weil ich ja da etwas, eine Substanz, die ich irgendwie zu mir nehme, in meinen Körper aufnehme und das die Chemie verändert in meinem Körper und ich deswegen aber Dinge zu sehen glaube, die eigentlich nicht existieren in der Welt. Und da würde Metzinger den Schluss ziehen, anscheinend sind ja alle Dinge, die ich irgendwie zu sehen glaube, abhängig davon, was in meinem Gehirn passiert, wie die chemischen Prozesse da ablaufen, die auch manipuliert sein können. Also inwieweit kann ich mich überhaupt auf sowas verlassen, wie es gibt eine Außenwelt, die ich tatsächlich wahrnehmen kann? Und dann in einem weiteren, extremeren Punkt, den du auch schon angesprochen hast, Manu, so diese Selbstauflösung, die bringt Metzinger auch unter anderem dazu zu sagen, wer sagt mir denn überhaupt, dass ich ein Selbst habe oder dass es sowas gibt wie ein Selbst oder ein Subjekt, das ich zu sein glaube? Oder ist das nicht vielleicht auch konstruiert? Weil in dem ersten Schritt nehme ich Dinge wahr, die nicht da sind, und in einem extremeren Schritt von psychoaktiver Erfahrung oder psychedelischer Erfahrung nehme ich wahr, mich selber löst es auf oder mich gibt's eigentlich auch nicht in der Form. Und das sind eben zwei Anhaltspunkte, die Metzinger nimmt, um zu sagen, ja, ich selber bin konstruiert und die gesamte Wirklichkeit ist für mich nur konstruiert.
Die Neurowissenschaftler oder sehr, sehr viele Neurowissenschaftler nehmen dann an, dass es eben keinen nicht materiellen Geist gibt, sondern dass der Geist vielleicht so etwas wie eine Gesamtheit meiner Gehirnzustände ist, um das grob runterzubrechen. Und trotzdem gibt es aber Erfahrungen oder einen Gehalt an Erfahrungen, der mehr ist als meine Gehirnzustände. Und das beschreiben sie dann als eine Art mystischen Materialismus, weil dieser Mehrgehalt meiner Erfahrungen, der nicht nur meine Gehirnzustände ist, nicht in irgendetwas Transzendentes abstrahiert wird, sondern im biologischen Leben auch verortet wird.
Also ich habe diese Erfahrung von einem Meer, aber weil ich Materialist bin, also sage, die Welt besteht halt aus im breitesten Sinne Materie, also irgendwie geschlossenen Zuständen, so es gibt keine Geistigkeit, die außerhalb von ihr irgendwie stattfindet, muss auch all diese Erfahrung darin aufgehoben sein. Und was ist jetzt der mystische Aspekt davon? Und bis jetzt ist es ja erst einmal, okay, Materialismus.
Ja, dass es eben mehr gibt als nur den Gehirnzustand. Um etwas zu erleben, reicht es nicht, das Gehirn in einen bestimmten Zustand zu versetzen, sondern ich brauche ja auch ein gewisses Setting außenrum, also eine Umwelt. Mhm. Das gilt dann nicht nur für Psychedelika, sondern das gilt auch für den Besuch im Freizeitpark. Wenn ich eine adäquate Menge Adrenalin ausschütte und mein Gehirn in den dafür notwendigen Zustand einer Achterbahnfahrt setze, dann erlebe ich ja trotzdem keine Achterbahnfahrt, sondern ich brauche auch das Setting außenrum, nämlich die anderen Leute, die kreischen und das Gefühl des Fahrtwinds und sowas, das brauche ich ja alles noch dazu. Also natürlich befindet sich mein Gehirn in einem bestimmten Zustand, aber die Erfahrung ist eben ein Mehrgehalt. Mhm. Aber man kann dieses Mehr trotzdem im biologischen Leben verorten.
Okay. Ja, wobei Metzinger das nicht so sehen würde. Also Metzinger würde sagen, ich kann sehr wohl, und das tue ich auch jedes Mal, wenn ich eine Achterbahnfahrt mache, dann mache ich diese Achterbahnfahrt in meinem Ego-Tunnel. Das heißt, mein Gehirn konstruiert für mich, wie es sich anfühlen würde, eine Achterbahnfahrt zu unternehmen. Also das ist schon die radikale These, die Metzinger hat.
Ja, genau.
Das Gehirn konstruiert mich selbst als quasi denjenigen, der in der Achterbahn sitzt und das gesamte Surrounding, die ganze Umwelt und alles, was ich da sonst noch so erlebe.
Wenn wir jetzt bei diesem mystischen Materialismus noch ein bisschen bleiben, was würde denn dafür sprechen, überhaupt Mystizismus mit Materialismus irgendwie zu kombinieren, abgesehen davon, dass man sagt, okay, wir machen ein gewisses Mehr an Erfahrung, wo wir aber sagen, das muss biologisch aufgehoben sein.
Ich würde sagen, wir müssen irgendwie erstmal schauen, was genau mit dem Begriff Mystik da gemeint ist.
Genau.
Weil da sind wir jetzt noch nicht so sehr drauf eingegangen. Wir haben jetzt versucht zu erklären, was Materialismus ist und was für verschiedene Ausprägungen der auch haben kann. Ich meine, auch ein Materialist kann sagen, es gibt natürlich eine Umwelt, die da ist, die auch einfach objektiv weitestgehend da ist und die Einfluss auf mich hat oder eben auf mein Gehirn hat. Das ist ja soweit relativ unproblematisch. Aber auch hier passt vielleicht wieder dieser Aufhänger des, was passiert denn, wenn ich psychedelische Substanzen zu mir nehme, wieder ganz gut, den der Langlitz gewählt hat. Und zwar kann man ja eben sagen, viele berichten davon, wenn sie eben diese Substanzen genommen haben, erleben sie so eine Art Mehr. Also sie haben irgendwie das Gefühl von so einer tiefen Einsicht in, ich bin ein Teil von etwas Größerem, es gibt irgendwie eins, alles hängt irgendwie zusammen. Und das ist so eine Erfahrung, die eben viele als mystisch beschreiben würden. Dass sie sagen, ich bin nicht irgendwie komplett auf mich selber zurückgeworfen, fokussiert, wie ich es im Alltag sehr, sehr oft bin. Da geht es darum, wie komme ich von A nach B, wie erreiche ich irgendwie diese und jene Ziele, wie erfülle ich irgendwie meine Pflichten. Sondern ich bin in so einem Moment irgendwie raus aus dieser Beschränktheit, diesen Scheuklappen und erlebe einfach irgendwie, ich bin Teil von was Größerem. Und dieses Größere ist aber eben jetzt nicht zu verstehen als etwas, was transzendent ist, also was außerhalb unserer Wirklichkeit liegt, wie es eben in vielen Religionen gesehen wird, sondern es muss irgendwie was sein, damit man Materialist bleiben kann, das irgendwie auch innerweltlich stattfindet.
Okay, ja, weil jetzt wird es nämlich ja irgendwie interessant, wieso diese Begriffe so schön miteinander sind. Weil wir eben diese Erfahrung von diesem Meer haben, also von diesem etwas ist außerhalb von mir und ich bin irgendwie was in einer großen Einheit. Das scheint ja das Zentrale zu sein. Im Vorgespräch hat der Manuel gesagt, das Schöne am Materialismus ist, dass der so eine schlanke Theorie ist. Und dazu gehört halt auch, du kannst halt alles als eine Einheit letztendlich denken, ne? Das heißt, wir haben nicht 3 Millionen verschiedene Konfliktfelder, wie wir sie in der Philosophie gerne haben, sondern wir haben hier eine klare Einheit in der mystischen Erfahrung von, ich mache die Erfahrung, dass ich eine Einheit von etwas bin, als auch in meiner philosophischen Theorie habe ich eine Theorie, die sagt, ja, die Welt ist grundsätzlich eine Einheit und diese Einheit ist eben Materie im weitesten Sinne.
Ja, und es kommt ja noch hinzu, dass Psychedelika unser Erleben teilweise auch vollkommen aus der Bahn werfen können, so. Der durchschnittliche DMT-Rausch dauert so ungefähr so 10 Minuten und Leute berichten danach, dass sie sich stundenlang mit Jesus unterhalten haben oder sowas. Ja. Und auf diese Erfahrung muss der Materialist einordnen, ansonsten bleibt dieses Konzept einfach defizitär. Und genau da kommt natürlich dann der mystische Aspekt zum Greifen.
Dieser Begriff der Mystik macht dann sozusagen den Materialismus ja auch noch besser.
Genau.
Weil du dann sagen kannst, jemand macht eine komplett andere Raumzeiterfahrung und der stellt dann natürlich eine ganz interessante Anfrage an den Materialismus, die der Materialismus dann erstmal Schwierigkeiten zu beantworten hätte. Aber
oder sie halt auf die übliche standardisierte materialistische Erklärung irgendwie versucht, indem er sie versucht wegzuerklären. Mhm. Und irgendwie zu sagen, ja gut, dieser Mensch berichtet uns von dieser Erfahrung, aber was eigentlich passiert ist, sind die und die Dinge, die in seinem Gehirn außer Kraft gesetzt waren, gestört waren, irgendwie verstärkt waren. und deswegen kann er uns jetzt berichten, dass er dieses und jenes erlebt hätte. Aber eigentlich wissen wir es ja besser. Das ist nichts, was wirklich passiert. Du erlebst nicht irgendwie so eine allumfassende Einheitserfahrung oder eine Persönlichkeitsauflösung, sondern du bist einfach in so einer Imbalance von Gehirnzuständen. Und dieser Versuch von eben so einer Art von mystischerem Materialismus würde eben sagen, nee, diese Sachen sind schon sehr, sehr real, die du erlebst. Vielleicht sogar realer als vieles, was wir denken, was real ist, wie zum Beispiel unsere normale Wahrnehmung. Aber wir müssen eben irgendwie versuchen, wie er sagt, das einzuholen, theoretisch. Und das gelingt dann besser, wenn man sagen kann, nee, wir gehen sowieso davon aus, dass es sowas gibt wie ein All-Eines, was jetzt irgendwie aus einer Einheit aus Materie oder eine Einheit aus biologischem Leben auf der Welt irgendwie bestehen kann. Und das sind einfach Äußerungen davon.
Also was dem Begriff des Mystischen wahrscheinlich gemeinsam ist, also das heißt ja nicht unbedingt, dass man Gott finden muss in einer mystischen Erfahrung, aber wahrscheinlich könnte man Mystik oder die mystische Erfahrung irgendwie als das zusammenfassen, was eine sehr, sehr tiefe Selbsterfahrung ist. Mhm. Also was auch dann christlichen mystischen Erfahrungen nicht widersprechen würde, diese Selbsterfahrung mit Gott zu machen. Also das kann man denken. Und Wittgenstein sagt ja auch, dass am Ende das Mystische bleibt, nämlich dies zeigt sich, es ist das Mystische. Es gibt Unaussprechliches und da gerät jede philosophische Theorie an ihre Grenzen, wenn es um diese tiefen Erfahrungen geht, weil man die eben nicht in Worte übersetzen kann. Und das ist ja auch ein Problem, dass Erfahrungen über psychedelische Substanzen in der Philosophie haben. Das sind Erfahrungen, die schlecht oder gar nicht in Worte übersetzbar sind. Und deswegen kann man natürlich auch keine coolen Texte darüber schreiben, wenn man diese Erfahrungen nicht in Worte packen kann.
Aber gut, dann hast du ja eigentlich die Frage von Langnitz eigentlich ja schon fast rausgekickt, weil du dann gesagt hast, die psychedelische Erfahrung oder diese tiefe Selbsterfahrung können wir philosophisch eigentlich nicht abbilden. Also haben dann doch Psychedelika eigentlich keinen Platz in der Philosophie.
Naja, doch schon. Wir können es schon philosophisch abbilden, aber wir können es nicht begrifflich abbilden. Deswegen spricht er auch von diesen Life Questions. Ja? Das ist eine Form, Philosophie als Lebensübung zu verstehen dann.
Ja, und ich glaube, das ist eher der Punkt und in die Richtung würde ja auch der Autor unseres Textes gehen, dass man sagt, Philosophie dürfen wir halt einfach nicht nur begreifen als eine Ansammlung von Texten, wo Leute sich irgendwie in sehr guter, logisch strukturierter Art argumentativ ergehen darin, was jetzt irgendwie ein Phänomen ist oder wie das in Beziehung zu anderen Phänomenen steht, sondern Philosophie muss eben so eine Form von Lebenspraxis sein, wie eben viele andere Lebenspraxen auch existieren, die zu mystischen Erfahrungen führen können. Also auch sowas wie Meditation oder vielleicht auch Formen von Tanzen und Singen oder Mantras vor sich her sagen und all diese Dinge haben ihren Platz oft in einem mystischen Kontext oder einem religiösen Kontext, aber führen eben alle zu einer Erfahrung, die auch gleichgestellt werden kann mit so einer Erfahrung von tiefer Selbsterfahrung, die ich aber schwer begrifflich ausdrücken kann. Und dass man da eben sagt, es zeigt sich eben, dass Menschen in verschiedenen Kulturen immer wieder diese Erfahrung suchen und auch immer wieder an diesen Punkt kommen. Und sie sagen, das musst du einfach für dich selber rausfinden. Und Philosophie war auch, sagt jetzt Langlitz, und da würden, glaube ich, viele zustimmen, so wie wir unsere westliche Philosophie in den Ursprüngen in Griechenland kennen, war das auch oft eben auch verstanden als eine Form von Lebenspraxis, die einem selber Klarheit über sich selbst geben soll, die einem Möglichkeiten öffnen soll zu innerer Freiheit und eben zu Selbsterkenntnis. Und das eben nicht nur, oder zu der Zeit noch überhaupt nicht, in der Form von Texte schreiben und Texte miteinander vergleichen, sondern eben darin, sich anzuschauen, wie lebe ich eigentlich.
Und das zeigt er auch schön an dem Beispiel über eine Unterhaltung mit Patricia Churchland. Als er sagt, naja, Patricia Churchland hat sich bei mir beschwert über ihre Doktoranden, weil die Doktoranden sich fast nur dafür interessieren, was zum Beispiel Quine über die Dinge gesagt hat, aber sich nicht so sehr dafür interessieren, wie die Dinge denn wirklich sind, ja.
Also es wird so eine Form von Verkopftheit, irgendwie Buchschleue und Autoritätsgläubigkeit da kritisiert, die halt in der akademischen Philosophie oft vorherrscht, weil du gehst einfach in deine Vorlesung, da liest dir jemand vor oder erzählt dir, was sind die großen Theorien, was musst du alles kennen und was sind die Schwächen der einen und die Stärken der anderen Theorie und wie argumentierst du dann dafür? Das ist alles ja auch wichtiges Werkzeug, würde ich auch sagen, was man auch braucht, auch auf diesem Weg der Selbsterkenntnis und auf diesem Weg, sich philosophisch mit sich selbst zu beschäftigen. Aber da sollte halt Philosophie nicht aufhören. Die sollte auch nicht aufhören, wenn man mit anderen PhilosophInnen irgendwie zusammensitzt in einem Seminarraum und diskutiert über diese Dinge. sondern es geht eben auch darum, auf sich selber zu schauen und zu sagen, was für Erfahrungen mache ich eigentlich? Und die haben sehr wohl einen Platz in der Philosophie, diese Erfahrungen. Und damit eben auch Erfahrungen wie psychedelische Erfahrungen.
Gut, also irgendwie sind wir jetzt ja relativ schnell an einen schönen Punkt rausgekommen und sagen einfach, ja, Philosophie, das ist mehr als nur Bücher lesen und Texte schreiben und nee, wir müssen auch diese Erfahrung machen und die irgendwie mit reinbeziehen. Aber wir müssen uns ja schon zu dem eigentlichen Modus, wie wir heute Philosophie betreiben im akademischen Kontext, nämlich Bücher schreiben und Texte, müssen wir uns ja irgendwie schon verhalten können. Also wie können wir die Sachen jetzt noch zueinander irgendwie sinnvoll denken? Ja, also vor allem, wenn wir jetzt wieder diese tiefe Selbsterfahrung oder die psychedelische Erfahrung irgendwie ernst nehmen und sagen, das können wir eigentlich nicht mehr ausdrücken. Und wir auf der anderen Seite aber sehen, ja, wir haben ja dieses große, wir schauen da irgendwie in der westlichen Philosophie auf 2000 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, denkende Traditionen irgendwie zurück. Können wir die danach befragen, was die dazu zu sagen haben? Oder wie bringt man das jetzt irgendwie sinnvoll in ein Gespräch?
Ja, was es ja schon auch gibt und was ja auch seine Berechtigung hat, ist ja auch so Philosophie als Wissenschaft zu sehen. Und als solche geht sie ja auch deutlich über das hinaus, was jetzt irgendwie tiefe menschliche Erfahrungen sind. Sondern die Philosophie hat so viele Bereiche, wo es eben nicht mehr nur darum geht, wie nehme ich irgendwas wahr oder wie empfinde ich irgendwas oder wie bin ich jetzt persönlich auf die Welt bezogen. Sondern es gibt ja auch eine lange Tradition in der Philosophie, die sich auch mit grundlegenden Fragen beschäftigt, die auch losgelöst von meiner persönlichen Erfahrung ablaufen. Und auch, würde ich sagen, der Trend in der Philosophie, die letzten zumindest 100 Jahre, ging auch sehr, sehr stark in die Richtung, so persönliche Erfahrungen eigentlich rauszuhalten aus der Philosophie und zu sagen, wir versuchen die als exakte Wissenschaft zu betreiben, was auch jetzt nicht im Letzten funktioniert hat. Und das würde ja auch wieder für das sprechen, was wir davor in unserem Zwischenfazit gezogen haben. So Philosophie ist immer mehr als einfach nur sich mit Sprache beschäftigen, mit Texten beschäftigen. Aber es ist eben auch das und das hat auch für sich genommen eine Bedeutung.
So wie ich den Langlitz lese, schlägt er ja praktisch eine Methode vor, wie man das irgendwie kombinieren kann, nämlich dass man irgendwie eklektisch arbeiten soll. Vielleicht interpretiere ich da jetzt aber auch zu viel rein, dass man irgendwie dieses Moment der Erfahrung auch mit irgendwie den ganzen Korpus, der ganzen Tradition, der wir irgendwie gegenüberstehen, zusammenbringen kann.
Ja, und nicht nur der philosophischen Tradition, sondern natürlich auch der Naturwissenschaft, den verschiedenen Ausprägungen von Naturwissenschaften und vielen anderen Modi von Existenz, die wir Menschen haben. Also wenn er sagt, er möchte eklektisch arbeiten, dann heißt es zumindest so, wie ich ihn verstanden habe, und da passt auch wieder dieses Thomas Metzinger und Neurophilosophie-Beispiel gut rein. So, wir leben in einer Gesellschaft, in der gibt es sehr, sehr ausdifferenzierte Naturwissenschaften, wie zum Beispiel die Neurowissenschaft. Und davon nehme ich mir natürlich auch irgendwie erwiesene Fakten aus der Neurowissenschaft und sage, wenn ich eine Theorie über mich selbst oder über Bewusstsein im Generell haben will, dann sollte ich zumindest schon mal bemüht sein, dass ich eine Theorie aufstelle, die diesen Fakten jetzt nicht grob widerspricht. Das heißt, ich ziehe da was aus den Naturwissenschaften heran. Aber ich ziehe auch was aus der Denktradition heran, weil ich sage, Philosophie beschäftigt sich damit, was Bewusstsein ist oder was Geist ist, eben seit ihrer Existenz. Und da kann ich mir anschauen, wie haben Leute darüber gedacht und was davon, welche Versatzstücke davon passen vielleicht zu den Erkenntnissen, die ich aus der Neurowissenschaft gezogen habe. Und dann schaue ich noch, was habe ich für persönliche Erfahrungen mit psychedelischen Substanzen gemacht oder wie habe ich geschlafen und was habe ich geträumt und wie gehe ich mit Träumen um? Was hat das dann noch mit Philosophie zu tun? Ist das denn nicht eher Psychologie oder gibt es nicht auch Theorien, die genau das vereinen würden? Und aus all diesen Versatzstücken baue ich mir eben eine Form von Weltbild und Selbstbild. Also so würde ich ihn da verstehen.
Ja, auf jeden Fall sagt er, hier kann die Philosophie etwas von der Forschung über Psychedelika lernen. Weil auch wenn es diesen unaussprechlichen Gehalt gibt, diesen unaussprechlichen Gehalt von Erfahrungen gibt es ja überhaupt immer, nicht nur, wenn das durch psychedelische Substanzen induziert ist. Mein Erfahrungsgehalt ist eben immer mein Erfahrungsgehalt und es ist immer irgendwie unaussprechlich. Und trotzdem kann die Philosophie einen wertvollen wissenschaftlichen Beitrag leisten, in Bezug auf Naturwissenschaften, zum Beispiel auch als Korrektiv. Ja. Es ist nicht nur so, dass der Philosoph sich aus den einzelnen Disziplinen seine wichtigen Bausteine zieht, um ein möglichst kohärentes Weltbild zu bilden. Das ist eine Hauptaufgabe der Philosophie, aber eine zweite Hauptaufgabe der Philosophie besteht ja schon immer darin, auch korrektiv für die anderen Wissenschaften zu sein.
Ja, oder eben auch zu schauen, wie gehen wir denn um mit Erkenntnissen aus den Wissenschaften? Das ist ja auch was, was in Bezug auf die Neurophilosophie angesprochen wird oder was wir jetzt zum Beispiel in Bezug auf künstliche Intelligenz sehr, sehr viel haben. Da wird viel die Philosophie befragt oder PhilosophInnen befragt zu dem Thema, wie sollen wir uns denn verhalten zu den Erkenntnissen oder Entwicklungen, die gerade passieren? Oder was sagen diese Entwicklungen über uns selbst aus? Und es ist nicht die Aufgabe der Person, die das menschliche Gehirn untersucht und daraus Schlüsse zieht, uns darauf vorzubereiten als Menschen oder mit uns darüber in Diskurs zu gehen, was bedeuten diese Entdeckungen jetzt für unser Selbstbild. Genauso wenig, wie es die Aufgabe von einem Informatiker oder einem Ingenieur ist, irgendwie seine technische Entwicklung irgendwie für uns greifbar und begreifbar zu machen und uns zu vermitteln, was das jetzt über mich selbst aussagt, dass mein Handy irgendwie jetzt auch komplexe Philosophie betreiben kann, scheinbar.
Ja, aber das Schöne ist ja dann zu sagen, auch wenn wir jetzt diesen Aspekt aufgemacht haben von Philosophie scheint irgendwie, oder das Kernelement, was ich jetzt rausgehört habe, ist, es geht immer um irgendeine Form von Reflexion. Also es geht entweder darum zu reflektieren, was ist das Verhältnis von Wissenschaft und Philosophie. Ich reflektiere oder wir reflektieren, was heißt eigentlich Neuro, was heißen eigentlich diese ganzen neurologischen Fortschritte, die wir gemacht haben, was heißt KI. Und auf der anderen Seite aber auch zu reflektieren, wer bin ich, was ist ich, wie verhalte ich mich dazu. Also scheint ja das Einige in dieser ganzen Philosophie und andere Wissenschaften oder auch irgendwie Lebenserfahrung zu sein, dass es darum geht, irgendwie da eine Reflexion darüber, über all diese Sachen anzustreben, auch als Einzelthemen, aber vor allem auch sich die Möglichkeit aufzulassen, ich darf das auch alles irgendwie zusammen denken. Also ich darf praktisch eine Metareflexion aufmachen, in der das auch alles stattfinden kann. Und dann im nächsten Schritt, und das ist jetzt was, wo Langlitz ja dann am Ende auch so ein bisschen darauf hinaus möchte, oder so habe ich ihn zumindest gelesen, dass es darum geht, einfach in Dialoge wieder zu starten. Also tatsächlich wieder auch ein sehr antikes Bild von Philosophie, nämlich Philosophie als Gespräch von Menschen, die Sachen denken, untereinander auch. Und das ist natürlich dann interessant, wenn halt eben Theorien wie zum Beispiel die von Thomas Metzinger oder so auch entstehen, weil dann gibt es auch irgendwas, was man diskutieren kann. Und da ist diese eklektische Methode, also ich betreibe Philosophie nicht irgendwie als was komplett Abgetrenntes, sondern nehme mir irgendwie meine eigenen Erfahrungen, die mich vielleicht inspirieren oder die ich aufarbeiten möchte oder wo mich die Frage vielleicht erstmal herkommt, was passiert hier gerade überhaupt? Was macht es eigentlich genau mit mir, wenn ich so eine Substanz einnehme? Als auch die Erkenntnisse der Naturwissenschaft, in dem Fall eben der Neurologie, hinzu und kombiniere das eben mit den Erfahrungen oder dem, was Menschen über ihre Erfahrungen schon immer geschrieben haben, in einer logisch kohärenten Denkweise diese Reflexion und kombiniere das zusammen und habe dann irgendwas, was ich auch anbieten kann.
Ja, aber Philosophie ist schon mehr als Stuhlkreis zu bilden und die Erkenntnisse lustig zusammenzubasteln und dann klatschen wir noch und fühlen uns alle ganz wohl so. Also es geht ja schon darüber hinaus noch, ja.
Aber
ja, weil es eben schon mehr ist. Das Ziel, also ein philosophisches Ziel ist eben schon, nicht nur meine heile Welt zu bauen, sondern ein kohärentes Weltbild überhaupt zu bauen, das alle Gehalte der Welt idealerweise umfasst, ja. Und also das ist zumindest das Programm der Metaphysik, zu sagen, na, wir wollen alles, was die Welt ist, zu einem kohärenten Bild bringen.
Ja, das mag der Anspruch sein, aber das ändert ja am Modus nichts.
Naja, was es halt auch ist, ist eben, du sagst, es eint Menschen in der Hinsicht, oder es eint erstmal einen selbst und irgendwie diese ganzen Stücke von Wissen und Erfahrungen, die man hat. Du sagst, Manuel, es geht aber nicht nur darum, dass es mir jetzt persönlich gut geht damit, sondern es wird ihm auch andere Menschen geben, und darauf würde ich hinaus wollen, die vielleicht auch ganz anderer Meinung sind in ihrem Denken, in ihrer Art Philosophie zu betreiben, die sich auch ganz eklektisch vielleicht auch ganz andere Stücke zusammenzaubern und dann eigenes Weltbild haben, aber dass Philosophie eben mehr ist als nur irgendwie reflektieren über Erkenntnisse, die andere haben, sondern dass Philosophie eben, und du hast auch schon den Begriff Dialog verwendet, in Bezug auf eben zwischen verschiedenen Wissenschaften, aber eben auch den Dialog zwischen Menschen, die eben anders denken, unterschiedlich denken und handeln, dass es den eben ermöglicht, weil wir sagen, wir setzen uns zusammen und jetzt nicht im Happy-Go-Lucky-Stuhlkreis unbedingt, sondern in verschiedenen Punkten, wenn wir Philosophie wieder als Praxis begreifen, in verschiedenen Punkten in unserem Leben gibt uns Philosophie die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die auch fundamental anders denken oder ein ganz anderes Weltbild haben. Weil man sich eben doch auf irgendwas beziehen kann immer noch.
Also idealerweise tut Philosophie das.
Ja, aber der Gegenstand, der reicht ja dann davon, was ist Neurowissenschaft, bis hin zu, wie baue ich eine kohärente Theorie von dem, was die Welt eigentlich ist und ausmachen kann. Aber ist es dann eine Praxis eigentlich? Ist halt Philosophie eigentlich im Letzten einfach eine Praxis? Und der Fehler ist immer zu sagen, wir machen daraus eine...
Also nee, aber es braucht die Texte, ja. Also natürlich ist Philosophie Praxis, aber um irgendeinen Erkenntnisfortschritt zu generieren, brauchen wir Texte und Bücher.
Ja,
und da braucht es Leute, die vielleicht gerade den Vibe treffen und dieses kohärente Gebilde auch in ihrer Zeit jeweils versuchen zu bauen. Ja, das mechanistische Weltbild war im 16. Jahrhundert auch ein kohärentes Weltbild. Und damit wurde halt der Vibe der Zeit getroffen, ja. Und genauso ist es ja auch mit einem mystischen Materialismus. Das trifft vielleicht gerade den Vibe des 21. Jahrhunderts. Aber letztlich geht es darum, erstmal alle Erfahrungsgehalte der Welt, also menschliche und nichtmenschliche Erfahrungsgehalte, unter einen Hut zu bringen. Aber das reicht ja nicht. Ja. Es gibt ja auch Erfahrungsgehalte vor dem Jetzt, die dazugehören. Und es wird auch in der Zukunft Erfahrungsgehalte geben, die auch irgendwie berücksichtigt werden müssen.
Ja, und da möchte ich nochmal kurz auf den Begriff Praxis irgendwie eingehen, weil ich eben sagen würde, Praxis heißt halt mehr als einfach nur machen, sondern wenn wir uns anschauen, was für Praktiken wir im Leben haben, dann haben die auch meistens was damit zu tun, dass die erlernt sind oder dass die eingeübt werden. Und das basiert auf irgendeiner Form von Kanon auf jeden Fall. Und danach kann ich, wenn ich dann befähigt bin, diese Praxis, also diese Praktik irgendwie auszuführen, dann kann ich da irgendwie meinen eigenen Spin reinbringen und irgendwie eigene Dinge machen, eigene Sachen entwickeln. Aber erstmal muss ich erst was lernen. Und das haben ja all diese Dinge miteinander gemeinsam. Ich muss irgendwie, um meditieren wirklich zu können, muss ich das lernen und ich muss es vor allen Dingen üben. Aber auch philosophieren muss ich lernen und muss ich üben. Muss ich einüben in Gesprächen, in Dialogen, in Seminaren, in der Beschäftigung mit Texten, mit mir selbst oder mit meinen Freunden. Aber Praxis ist immer irgendwas, was auch erlernt und geübt ist. Und dann komme ich zu den höheren Stufen davon oder zu den besseren Erfahrungen. Dann lerne ich mich selbst besser kennen oder ich schaffe es, ein kohärenteres Weltbild zu entwickeln. Aber all das ist nicht möglich, wenn ich nicht auf irgendwas zurückgreifen kann.
Also ist das Philosophieren eine Praxis, die informiert ist durch alle Texte und durch eine bestimmte Art zu denken und zu argumentieren?
Also insofern ist es auf jeden Fall eine ewige Philosophie. Und deswegen ist die Philosophie auch keine erfolglose Wissenschaft, weil wir dieselben Fragen seit über 2000 Jahren oder länger schon, ja, also seit wir zumindest Texte haben, auf die wir zurückgreifen können, die immer wieder gleichen Fragen können wir halt nicht abschließend beantworten. Aber das macht die Philosophie nicht zu einer erfolglosen Wissenschaft, sondern zeigt eben genau, dass Philosophie so eine Praxis ist, die eingeübt werden muss und die in der jeweiligen Zeit immer wieder auch andere Antworten auf die entscheidenden Fragen des Lebens gibt.
Also wir sind jetzt über die Diskussion von, was ist der Platz von Psychedelika als bestimmter Form von Erfahrung in der Philosophie dahin zu gekommen, was ist eigentlich Philosophie überhaupt?
Aber genau da liegt dann auch der Platz für Psychedelika in der Philosophie, obwohl es philosophisch schwer zu greifen ist und obwohl da viel Unaussprechliches darin liegt, haben Psychedelika einen Platz in der Philosophie, nämlich das Nachdenken über Zustände, die durch psychedelische Substanzen induziert werden, hilft uns dabei, unser Profil, was wir von Philosophie generell haben, zu schärfen.
Ist jetzt das Einnehmen von psychedelischen Substanzen eine Abkürzung zu tiefer Selbsterkenntnis und tiefer Selbsterfahrung, bei der man einüben und erlernen der komplexen Praktik der Philosophie sich sparen kann?
Nein, es ist keine Abkürzung, aber eine Erweiterung der Erfahrung.
Also ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Philosophie nicht beim Einnehmen psychedelischer Substanzen beginnt und endet. Langwitz schreibt am Ende sehr schön, dass er sich auch wünscht, dass in Zukunft seine Studierenden auch immer noch in den Semesterferien Texte lesen und nicht nur psychedelische Erfahrungen machen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit bis zum nächsten Monat, bis wir uns alle wieder hören. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Diskutieren. Ciao, ciao.